Himmlischer Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hast, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, der von den Toten auferstanden ist. Und durch den Glauben an ihn dürfen wir Kinder Gottes sein. Das ist ein großes, großes Geschenk. Und du als unser himmlischer Vater, der uns kennt, der uns liebt, der alle Macht hat, du redest zu uns durch dein Wort, die Bibel. Herzlichen Dank auch für dieses Geschenk und wir bitten dich jetzt auch für die Zeit der Predigt, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden. Amen. Heute durften wir ja gleich zwei Kinder Gott in besonderer Weise darbringen. Gott um seinen Segen für die Kinder beten, für Levi und für die Mina. Und darum habe ich einen Predigttext ausgesucht, der speziell auch zu diesem Anlass passt. Psalm 127, Verse 3 bis 5. Dort steht nämlich, was für ein wunderbares Geschenk Kinder sind. Psalm 127, die Verse 3 bis 5. Da schreibt der König Salomo: Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Ja, Kinder sind eine Gabe Gottes. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk, das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Und diese Wahrheit, die müssen wir uns ganz besonders immer wieder vor Augen halten, wenn wir Eltern sind. Nämlich im Erziehungsalltag. Da ist es manchmal so, dass das ein bisschen anstrengend ist, Erziehung. Die Babyphase, wenn das Kind die Windel füllt und dann wickelt man es und dann ist die nächste Windel gerade schon wieder gefüllt. Und dann so, wenn man mal durchrechnet, wie viele Windeln man im Laufe eines Babys-Lebens wechseln muss. Also so am Anfang sind es vielleicht 7 pro Tag und das dann 3 Jahre macht rund vielleicht 1500 Windeln pro Jahr mal, ja, ihr könnt selber rechnen. Da kommt einiges an Windeln zusammen, die man da wechseln muss. Einige tausend kommt da pro Kind zusammen. Und ich habe gesehen, da die Bossards haben 3 Kinder, Bergers haben 4 Kinder und das, ja, die Familie, die wechselt Zehntausende von Windeln da im ganzen Leben. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und dann tun ja die Kinder nicht nur die Windeln füllen im Babyalter, sondern die tun manchmal auch den Eltern die Nächte rauben, schlaflose Nächte, weil sie entweder gestillt werden müssen, weil sie krank sind oder weil sie schreien oder sonst irgendetwas haben. Und bis die Kinder mal den Eltern auch das Elternbett ganz allein wieder gönnen. Also das dauert eine Weile. Ja, also das kostet etwas, das ist anstrengend. Und dann werden die Kinder ja größer. Und irgendjemand hat mir mal gesagt, man kann eigentlich drauf wetten, mit dem 2. Geburtstag fängt wieder eine neue Phase vom Kind an, nämlich die Trotzphase. Also 2. Geburtstag, gleich Trotzphasenbeginn und so plus minus. Das ist eigentlich etwas ganz Interessantes, weil mit der Trotzphase, da erkennt das Kind, ich habe ein eigenes Ich. Wenn ich Bäh sagt, dann löst es eine bestimmte Reaktion aus. Und dann merkt man, das Kind, das hat einen eigenen Willen, das kann da ja, mit seinem Willen auch ein bisschen die Eltern und die Geschwister und so ärgern und so. Und das Kind, das entdeckt mit der Zeit auch, wenn es dann nicht mehr gestillt wird, wie man Essen tut. Nämlich die Spaghetti und so. Und Kinder sind unglaublich kreativ. Die wissen, dass man die Spaghetti nicht nur mit Besteck essen kann, sondern auch mit den Fingern und so. Und die Spaghetti-Soße ist auch als Haargel oder Haarfärbemittel oder so zu gebrauchen. Ja, für die Eltern ist es anstrengend, Kinder zu erziehen. Und dann folgt irgendwann die Phase, ja, es gibt dann auch das goldene Alter von der Kinderphase, das so zwischen 8 und 10. Da sind die Kinder schon einigermaßen erzogen, aber sind sehr wissbegierig und so. Das ist eine sehr schöne Phase. Und dann kommt die Teenagerphase. Auch eine interessante, ja, ich möchte da nicht näher drauf eingehen, aber wir merken, Kinder haben, das ist auch anstrengend, das ist mit viel Kraftinvestition verbunden. Und weil das so ist, gibt es in unserer Gesellschaft viele Menschen, die sagen, und ich will keine Kinder haben. Und wenn man sagt, und ich will Kinder haben, dann vielleicht 1, maximal 2 Kinder, aber ganz sicher nicht eine größere Kinderschar, weil das kostet was. Das kostet viel Kraft, das kostet viel Nerven und das Portemonnaie, das schulen die Kinder eigentlich auch nicht so. Und deshalb, weil das so ist, wollen wir uns ganz klar vor Augen haben, was die Heilige Schrift sagt, was Gott sagt. Da steht, Kinder sind eine Gabe Gottes. Kinder sind ein Geschenk. Und nicht einfach ein Geschenk von irgendjemand, von einem Gast, der einem was mitbringt, als Gastgeschenk. Und das hat man sowieso schon. Und deshalb sagt man höflicherweise, das wäre nicht nötig gewesen und denkt es vielleicht dann auch so. Das ist ein Geschenk von einem König. Gott ist ein König. Und nicht einfach nur irgendein König von der Erde, von einem großen Land, sondern er ist der König der Könige. Und der macht uns jetzt ein Geschenk, ein Kind. Das ist ein unglaublich kostbares Geschenk. Und das wollen wir nicht vergessen, gerade im Erziehungsalltag, wo es Kraft kostet, wo es Nerven kostet. Mein Kind ist ein Geschenk vom König aller Könige. Das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. So wollen wir unsere Kinder anschauen. Doch jetzt heißt es hier auch weiter, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Ja, kann man sich Kinder verdienen? Eine Belohnung. In der hebräischen Grundsprache vom Alten Testament, da steht das Wort für Lohn. Wo ein Lohnarbeiter bekommt, wenn er irgendetwas arbeitet. Ja, können wir uns Kinder verdienen? Nee, Kinder sind nach wie vor ein Geschenk Gottes. Aber wir haben hier etwas uns vor Augen zu halten, nämlich den Lohnarbeiter, der seinen Lohn verdient. Wenn ein Lohnarbeiter arbeitet für sein Geld, dann tut er das im Schweiße seines Angesichts. Dann ist das harte Arbeit. Das ist nicht so wie Dagobert Duck, der da im Geld schwimmt und dann genug davon hat und ob man da ein bisschen mehr hat oder weniger, spielt nicht so eine Rolle, sondern ein Lohnarbeiter, der sieht, das ist etwas Kostbares, das Geld, das ich verdient habe. Das ist nicht irgendwie leicht verdientes Geld gewesen, sondern ich habe viel dafür arbeiten müssen. Und jetzt wollen wir die Kinder genau als sowas anschauen. Kinder sind etwas Kostbares und da geht man nicht mit ihnen so um, als dass man denkt, das ist gar nicht viel wert. Und dann vergeudet man sein Geld und so und man lässt die Kinder irgendwie was machen, sondern man sieht, ich habe hier ein kostbares Gut. Darum geht es bei dem Bild von der Belohnung, beim Lohn. Dass wir etwas Kostbares haben, wo wir darauf Acht geben sollen. Und ja, jetzt kann man sich trotzdem fragen, bei den Kindern, wenn Leibesfrucht eine Belohnung ist und man sich die Menschen anschaut, in unserer Gesellschaft, in der Welt, da sieht man dann auch unterschiedliche Situation, Familiensituation. Da sieht man Eltern, die führen ein sehr liederliches Leben. Und dann sieht man, und trotzdem vertraut Gott so einem Ehepaar Kinder an. Wie kann das sein? Ist das eine Belohnung für sie, für ihr Leben? Nein, nein, Und dann gibt es gläubige Ehepaare, die führen ein vorbildliches Leben und ihnen werden Kinder vorenthalten. Und wir müssen uns da die Frage stellen, ist das jetzt eine Bestrafung für die Kinder, haben die, für die Eltern, haben die keine Belohnung verdient? Und da müssen wir klar uns vor Augen halten, nein, so ist das nicht. Es geht hier ganz klar um ein Bild, um das Bild, dass Kinder etwas unglaublich Kostbares sind. Darum geht es bei dem Bild vom Lohn nicht um mehr, nicht um weniger. Und auf der anderen Seite können wir uns noch etwas vor Augen halten. Nämlich die Bibel, die redet nicht nur davon, dass es leibliche Kinder gibt, sondern die redet auch davon, dass es geistliche Kinder gibt. Wenn ein Mensch durch einen anderen Mensch zum Glauben kommt und im Glauben gefördert wird, dann kann man das quasi auch als geistliches Kind betrachten. Im Neuen Testament, da haben wir das Beispiel von Paulus. Der Paulus war nicht verheiratet, der ist Single geblieben, um Jesu willen, um das Evangelium besser verbreiten zu können. Und der redet dann vom Timotheus, vom Titus, als seinen echten Kindern. Und vom Onesimus, das war ein fortgelaufener Sklave, von dem lesen wir im Brief Philemon. Dort sagt der Paulus, Onesimus, den ich gezeugt habe, und dabei war das ein fortgelaufener Sklave, der ist zum Glauben gekommen durch den Paulus. Und jetzt ist es eine wunderbare Sache. Es gibt auch geistliche Kinder. Leibliche wie auch geistliche Kinder sind eine Gabe Gottes. Genauso wie wir es nicht machen können, dass wir Kinder haben, Kinder sind ein Geschenk, so können wir es auch nicht machen, dass wir geistliche Kinder haben. Wenn ein Mensch durch uns zum Glauben kommt, dann ist das immer ein Geschenk Gottes. Klar, wir wissen, wir können auch etwas dazu beitragen, dass Kinder entstehen, im geistlichen Sinne, aber auch im natürlichen Sinne. Aber letztendlich müssen wir sagen, Kinder, in welcher Art und Weise, ob leiblich, ob geistlich, sind immer ein Geschenk Gottes. Sind immer ein Geschenk Gottes. Ein ganz wertvolles Geschenk. Und in diese Geschenke Gottes, in die Kinder, die Gott uns anvertraut, lohnt es sich, sich hinein zu investieren. Und deshalb möchte ich gerade die Gemeinde auch dazu auffordern, betet für die Kinder der Gemeinde. Betet besonders auch für den Levi, betet für die Mina. Unterstützt die Eltern im Gebet für die Kinder. Denn wir leben in einer Gesellschaft, wo Kindererziehung heutzutage sehr viel Weisheit erfordert. Klar, früher hat es auch viel Weisheit erfordert. Aber ich denke, heutzutage stehen wir noch vor Herausforderungen, wo man früher nicht gestanden ist. Dafür hat man früher andere Herausforderungen gehabt, die man heute weniger hat. Betet ganz fest für die Familien. Wir haben es nötig. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die christlichen Wertmaßstäbe immer weniger Bedeutung haben. Und wenn man als gläubiges Ehepaar seine Kinder christlich erziehen möchte, sie zum Glauben an Jesus, für den Glauben an Jesus gewinnen möchte und sie darin auch fördern, das ist eine Riesenherausforderung. Und deshalb sind wir auf Gebetsunterstützung angewiesen. Betet für uns als Familien, die wir Kinder zu erziehen haben. Und dann bin ich unglaublich dankbar, dass wir hier eine Gemeinde haben, wo es unglaublich viele Leute gibt, die sich ehrenamtlich engagieren in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Sonntagsschularbeit, in der Jungschararbeit, im Teenie, in der Jugend, im Jugendunterricht und so weiter. Das ist ganz, ganz etwas Geniales. Warum ist das so genial? Deshalb so genial, weil wir Eltern sehr begrenzt sind in unseren Möglichkeiten, uns in die Kinder hinein zu investieren. Bis 3-4-jährig ist es ja noch gut kleine Kinder zu haben, weil da ist der Papa noch der Größte. Der kann alles und ja, wenn irgendwas ist, ja, der Papa kann es wieder richten, das ist genial. Aber wenn die Kinder älter werden, dann merken die Kinder, je älter sie werden, der Papa kann doch nicht alles. Und irgendwann können es die Kinder sogar besser. Und wenn jetzt die Kinder Freundschaften und Beziehungen aufgebaut haben in der Jungschar oder im Teenie, da auch andere gläubige Kollegen haben und vielleicht der Teenie-Leiter ein besonders cooler Typ ist, wo man sich als Glaubensvorbild nehmen kann und der auch ein gutes Glaubensvorbild ist, da ist das eine unglaubliche Unterstützung für uns in den Familien. Ganz herzlichen Dank allen, die ihr euch in die Kinder- und Jugendarbeit investiert. Also als Eltern, als Familien, da profitieren wir enorm davon. Und jetzt wollen wir uns als Gemeinde natürlich nicht nur in die eigenen Kinder hinein investieren, sondern wir wollen uns auch daran hinein investieren, dass geistliche Kinder gezeugt werden, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und dass Menschen dann auch im Glauben gefördert werden. Ja, das ist etwas ganz Wichtiges, da wollen wir uns hinein investieren, denn Kinder, seien es leibliche Kinder, seien es geistliche Kinder, sind ein ganz wertvolles, ganz kostbares Gut. Das kostbarste Gut, das es überhaupt gibt. Achten wir mal drauf. Wir haben ja verschiedene kostbare Güter. Unser Haus, unser Auto, unser Garten, unser Schmuck und alles Mögliche, unser Bankkonto. Aber all diese Güter, die müssen wir eines Tages zurücklassen. Wenn wir sterben, müssen wir all diese Güter zurücklassen. Aber unsere Kinder, die hoffen wir und dafür beten wir, dass wir sie mit in die Ewigkeit nehmen dürfen. Und deshalb sind die Kinder das kostbarste Gut. Wenn das Kind vielleicht mal auf die lustige Idee kommt, Auto zu verzieren, das kann man ja wunderbar bemalen, da braucht man nicht mal Stifte dazu, ein Stein geht auch. Da können wir uns so furchtbar über die Kinder aufregen, besonders wenn das Auto vielleicht auch noch neu ist und so. Und wir können das denen ständig nachtragen. Aber wir wollen da vor Augen halten, klar, mit den Kindern, die müssen erzogen werden, die müssen wissen, dass man das nicht machen sollte und so. Aber wir wollen da auch eine Relation von den Gütern hinbekommen. Wir wollen da nicht plötzlich das Auto höher wert achten wie das Kind und schauen, das Auto kann man jetzt als Erziehungsmittel gebrauchen, aber ja, das Kind ist wesentlich mehr wert und wollen da einfach die Relation im Auge haben. Klar, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, Kinder sind eine sehr wertvolle Gabe Gottes. Der Salomo, der hier die Psalmverse geschrieben hat, der drückt uns auch noch aus, warum denn Kinder so eine wertvolle Gabe Gottes sind. In Vers 4, da schreibt er, wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Jetzt muss ich mal eine Klammerbemerkung machen, weil wir ja im Zeitalter der Gleichberechtigung leben. Vielleicht haben auch einige Frauen von uns am Freitag gestreikt und so. Aber wenn man hier die biblische Grundsprache nimmt, Hebräisch, da steht dann tatsächlich Banim hier, das heißt Söhne, aber schon am Anfang, Kinder sind eine Gabe Gottes, da steht auch Banim, also da steht zweimal dasselbe. Und jetzt ist es ja mit der Grammatik so. Wir verwenden einfach den Plural, die Mehrzahlform für verschiedene Geschwister, das ist die Pluralform, die alte Pluralform von Schwester. Die Pluralform von Bruder ist Gebrüder und Geschwister. So hat man früher gesagt, also noch vor ein paar Jahrzehnten oder ein paar hundert Jahren. Und jetzt steht hier Söhne und das kann man genauso auch für Kinder gebrauchen. Also man muss sich da nicht an den Söhnen stören. Das gilt genauso auch für die Töchter. Und jetzt heißt es hier, wie Pfeile in der Hand eines Helden sind Kinder. Ein geniales Bild, wenn wir uns näher Gedanken machen, was dieses Bild denn bedeutet. Wenn wir jetzt hier einen Krieger haben, so noch nach alter Form mit Pfeil und Bogen und so. Da kann der durch seine Pfeile an einem ganz anderen Ort wirksam werden, wie wo er gerade steht. Und wenn er jetzt einige von diesen Pfeilen in seinem Köcher hat, kann er da hinten wirksam werden, da, da und da. Und er selber bleibt an ein und demselben Platz stehen. Und genau so sind eigentlich Kinder. Wenn sie nach unserem Sinne ticken, wenn sie in unserem Sinn erzogen sind, können wir sie auch einsetzen an verschiedenen Orten und können so wirksam werden durch unsere Kinder an verschiedenen Orten. Der Paulus, der hat genau seine Kinder so eingesetzt. Nämlich, wir können nachlesen vom Paulus, wie er den Timotheus eingesetzt hat. Der hat ihn eingesetzt in der Gemeinde in Korinth, wo ein bisschen eine schwierige Gemeinde war. Und dann hat er den Timotheus da hingeschickt. Und der konnte da einiges bewirken. Wunderbar. Und dann hat er ihn nicht nur in Korinth eingesetzt, sondern auch in Ephesus, um da etwas weiterzuführen, wo der Paulus angefangen hat. Und den Titus, den hat der Paulus eingesetzt, auf Kreta. Und auch den Onesimus wollte Paulus gerne als Pfeil einsetzen, aber weil das eben ein Sklave war, der hat dem Paulus nicht gehört, das war kein freier Mann, der Onesimus konnte nicht über sich selbst bestimmen, hat er dem Philemon einen Brief geschrieben und hat dem Philemon geschrieben, lieber Philemon, ich möchte gerne den Onesimus als Pfeil gebrauchen, erlaubst du mir das? Also das ist jetzt ein bisschen die Kurzform von dem Brief. Er hat ihn um den Onesimus gebeten, dass er ihn auch einsetzen darf. Und genau das wollen wir vor Augen haben. Kinder können sein wie Pfeile. Übrigens, wir haben das ja auch in der freien Wirtschaft bei uns. Wenn man so ganz erfolgreiche Familien schaut, das ist häufig so, da hat man einen Familienpatron und der zieht dann seine Kinder nach, die ja dann sowieso auch Erben sind. Und da haben wir einige ganz erfolgreiche Familienunternehmen, wo der Patron dann seinen Kindern sein Erbe gibt und die können dann das Unternehmen zum Teil so gut weiterführen, wie es der Vater nicht hätte besser machen können. Mit genau dieser Perspektive, Kinder sind wie Pfeile, wollen auch wir uns in unsere Kinder investieren. Sei es in die leiblichen Kinder, aber auch in unsere geistlichen Kinder. Wenn wir uns in die Kinder investieren, da investieren wir uns in Pfeile. Manche Dinge, da haben wir Begabung drin. Und können Dinge sehr gut selber ausführen. Aber in manchen Dingen, da haben wir Begabung nicht, da sind wir einfach begrenzt. Aber unsere Kinder haben da Begabung. Und wenn wir uns in sie investieren und sie in ihren Begabungen fördern, da kann etwas Wunderbares geschehen. Ich habe mal nachgeschaut, wann denn der letzte Komponist von Liedern war von der Axiom Biblik. Also ich wüsste keinen anderen außer der Hugh Alexander, der Gründer von der Axiom Biblik Schweiz. Sonst kenne ich jetzt aktuell keine Liederkomponist. Und es wäre doch schön, könnten wir nach 100 Jahren auch von der Axiom Biblik mal wieder einen Liederkomponist haben, der musikalisch begabt ist und auch gute Texte schreiben kann. Vielleicht gibt es Kinder, die sind im musikalischen Bereich gut begabt. Und wenn wir sie fördern, können sie vielleicht so ein Pfeil werden. Oder vielleicht haben wir in der Gemeinde auch Kinder oder Jugendliche, wo wir in sie hinein investieren und das wird mal ein zukünftiger Ältester oder ein zukünftiger Pastor. Vielleicht haben wir Kinder und Jugendliche, die sind begabt, gut zu diskutieren und geben einen hervorragenden Politiker ab. Auch gute christliche Politiker, das wäre etwas Sensationelles. Oder jemand, der begabt ist im Dienen, Diakonie, auch etwas ganz Wichtiges, wo gelebte Nächstenliebe sichtbar gemacht wird, da ist das ein ganz wertvoller Dienst in der Gemeinde. Und da braucht es ganz viele Pfeile für unser Gemeindeleben. Und an dieser Stelle möchte ich gerade auch den älteren Herrschaften hier in der Gemeinde ganz, ganz herzlich danken. Wenn wir nämlich in unsere Gemeinde hineinschauen, da sehen wir ganz viele Pfeile, die jetzt schon tätig sind. Pfeile, wo sich Eltern hinein investiert sind und da sind Älteste draus geworden. Pfeile, in die hinein investiert worden ist und die sind am Klavier tätig. Die betätigen sich in der Musik, Pfeile, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit betätigen. Ganz herzlichen Dank, ihr Eltern, die euch in die Kinder hinein investiert habt. Das ist etwas ganz Geniales zu sehen, wie viele Pfeile wir hier in der Gemeinde haben dürfen. Sonst wäre die ganze Gemeindearbeit, die wir momentan machen, überhaupt nicht denkbar. Unsere Pfeile, unsere Kinder, die haben ein enormes Potenzial. Und jetzt muss ich zu den Pfeilen noch was sagen, es ist nämlich eine traurige Nachricht. Pfeile, die wachsen nicht an Bäumen. An den Bäumen, da wachsen Äste. Aber aus den Ästen kann man Pfeile machen. Und jetzt ist es mit den Ästen, wenn man die anschaut, da gibt es unterschiedliche Äste. Die einen, die wachsen relativ gerade, manche, die wachsen ein bisschen krumm und schief und so. Als ich noch ein Kind war, da habe ich immer gerne von Haselnüssen, Sträuchern da gerne einen Pfeil und Bogen gemacht, die konnte man gut biegen, aber die Stecken sind auch relativ gerade gewachsen, da musste man die nicht so stark bearbeiten und das war genial. Mit denen dann zu arbeiten. Aber je nachdem, was für Kinder Gott uns anvertraut hat, sind nicht alles nur Haselnussruten, die Gott uns anvertraut hat, die sehr einfach sind und so, sondern Gott hat uns manchmal auch ein bisschen Krummast anvertraut. Und da ist es ganz wichtig, vor Augen zu haben, das ist eine Gabe Gottes. Das ist eine Gabe Gottes. Auch schwierige Kinder sind eine Gabe Gottes. Und gerade wenn Gott uns schwierige Kinder anvertraut hat, ist eins ganz wichtig, nämlich dass wir sie besonders lieb haben und besonders auch sehen. Und das ist eine Gabe Gottes, in die ich mich hinein investieren will. Und nicht einfach dann eine ablehnende Haltung haben und sagt, ach, hätte ich doch nur ein leichtes Kind, so wie die Familie Müller und dann wäre alles viel, viel einfacher und so. Und das Kind kann die Spaghetti richtig essen und nicht da noch als Hagel gebrauchen und so. Wir wollen unsere Kinder lieben, ganz fest lieben, wenn sie besonders auch schwierige Kinder sind. Wir wollen nicht eine ablehnende Haltung gegenüber sie haben, sondern sie als kostbares Geschenk von Gott anschauen. Und dann wollen wir sie natürlich auch erziehen. Und gerade die krummen Äste, da ist es mit der Erziehung ein bisschen komplizierter. Nicht immer sehen wir ganz klar, und jetzt muss ich so machen, weil das Kind funktioniert wieder ein bisschen anders und so. Bei so einem Kind, da braucht es einfach eine Portion mehr Kraft, eine Portion mehr Nerven, eine Portion mehr Weisheit. Und je schwieriger das Kind ist, desto mehr treibt uns dieses Kind auch ins Gebet. Und das ist nicht das Schlechteste, sondern das Beste, was wir machen können. Gerade wo wir mit unseren Kräften, mit unseren Nerven, mit unserer Weisheit am Ende sind, wollen wir besonders auch ins Gebet gehen. Auch für die leichten Kinder wollen wir beten. Aber für die schwierigen besonders. Und wo wir von Gott her, aus dem Gebet heraus, uns dann auch in die Kinder investieren, da erleben wir, dass Kinder daraus Pfeile werden können. Klar, wir haben es nicht in der Hand, dass unsere Kinder zu wunderbaren Pfeilen werden. Wir haben nicht die Garantie, dass unsere Kinder gut rauskommen, wie viel wir uns auch in sie investieren. Warum ist das so? Weil jedes Kind auch seinen eigenen Willen hat. Jedes Kind hat auch seinen eigenen Willen. Und jedes Kind trägt auch selbst Verantwortung für sein Leben vor Gott. Also am Anfang haben die Eltern noch eine große Einflussmöglichkeit. Je älter die Kinder werden, desto weniger. Und die Kinder tragen letztendlich vor Gott selber Verantwortung für ihr Leben. Aber wir als Eltern können Einfluss nehmen auf unsere Kinder. Und wenn sie alt geworden sind, schon außer Haus sind, können wir immer noch Einfluss nehmen, nämlich indem wir für sie beten. Aber wir haben es nicht in unserer eigenen Hand, dass die Kinder gut rauskommen. Aber wenn sie gut rauskommen und wir haben einen ganzen Köcher voller Pfeile, dann ist das eine wunderbare Sache. Da ist das ein wunderbares Geschenk. Im letzten Vers von unserem Psalm, da schreibt der Salomo: Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zuschanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Wohl dem Mann, wohl der Frau, wohl den Eltern, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Ja, so ein Köcher gefüllt mit so Pfeilen ist etwas Wunderbares. Ich erinnere mich noch gut an den 50. Geburtstag von meinem Vater, schon über 20 Jahre her. Aber da gab es eine Feier mit den lieben Verwandten und so weiter und auch mit dem großen Chef vom Ingenieurbüro meines Vaters. Mein Vater konnte auch als Partner mit einsteigen. Aber der oberste Chef und Gründer von dem Ingenieurbüro, der hatte eigentlich alles finanziell weltlich gesehen, was man so haben konnte. Und bei diesem Fest, da war er anwesend. Wir als vier Geschwister haben dann auch miteinander musiziert, Lieder gesungen. Die Festschar, die durfte auch mitsingen, wenn sie wollte. Und wo wir da musiziert haben, im Anschluss an das Fest, sagt dieser oberste Chef zu meinem Vater: Herr Hadisaputro, ich beneide Sie. Jemand, der weltlich alles hat, sagt: Ich beneide Sie. Ein Köcher voller Pfeile. Wenn man sieht, da ist eine Familienschar, da ist Liebe innerhalb einer Familie, da ist ein Zusammenhalt, da ist das ein so kostbares Gut, das ist nicht mit Geld irgendwie aufzuwiegen. Es ist ein großes Vorrecht, eine Familie zu haben, wo Liebe gelebt wird, wo man sieht, auf dieser Familie ruht der Segen Gottes. Nicht alle von uns haben eine solche Familie. Manche, die leben alleine. Manche, da gibt es Schwierigkeiten in der eigenen Familie, wo ein Zerbruch stattgefunden hat. Und das zu durchleben, das ist nicht unbedingt leicht. Aber muss man deshalb den Schluss ziehen, wohl dem Mann, der so einen Köcher hat und ich bin ein armer Tropf, wehe mir, ich habe das alles nicht, ich bin ein armer Tropf. Nein, diesen Schluss müssen wir nicht ziehen. Denn als Kinder Gottes dürfen wir eingebettet leben in der Familie Gottes. Gott hat uns in die Gemeinde gestellt, in die Gemeinde Jesu Christi. Und da dürfen wir Brüder und Schwestern haben, im Glauben. Das ist ein großes Vorrecht, in der Gemeinde einen Ort zu haben, wo wir eine geistliche Familie haben, wo wir in der Liebe leben können, in der Liebe Gottes, wo wir uns füreinander einsetzen können, wo wir uns unterstützen können, im Gebet und manchmal auch in ganz praktischen Sachen. Das ist ein großes, großes Vorrecht, das man nicht kaufen kann. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Wir können von daher auch sagen, wohl uns allen, die wir in der geistlichen Familie der Gemeinde leben können. Warum ist das so ein großes Vorrecht? Nun, die Welt, in der wir leben, ist eine Welt, die von der Sünde gezeichnet ist. Es herrscht Ungerechtigkeit in unserer Welt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Manchmal erfahren wir auch ganz persönlich diese Ungerechtigkeiten. Vielleicht erlebt der ein oder andere auch Menschen, Mitmenschen, die einem feindlich gegenüber gesinnt sind. Wir lesen hier in diesem Psalmtext von Widersachern. Vielleicht erlebt der ein oder andere Leute, die einen verschmähen, die einen verachten. Und wie gut ist es da, die Gemeinde zu haben, eine Familie, eine geistliche Familie zu haben, wo man in der Liebe und in der Wahrheit miteinander umgehen kann. Das ist ein von Gott geschenkter Ort, für den wir unendlich dankbar sein können. Und dafür, dass Gott uns das schenkt, wollen wir ihm danken. Wir wollen Gott danken für die Kinder, die er uns anvertraut. Und wir wollen uns da hinein investieren, dass die Kinder zu wunderbaren Pfeilen werden. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir für das Geschenk der Kinder, wo du uns machst. Und uns ist es eine Anliegen, unsere Kinder zu wunderbaren Pfeilen werden. Wir bitten dich für uns als Eltern, dass du uns viel Weisheit schenkst und Kraft und Nerven in der Erziehung der Kinder. Aber wir danken dir auch für die Gemeinde, wo uns unterstützen kann in diesem wichtigen Auftrag. Wir danken dir für all diejenigen, die sich in die Kinderarbeit, in die Jugendarbeit hinein investieren. Wir danken dir für all diejenigen, die uns unterstützen im Gebet. Und wir bitten dich, dass gerade durch uns als Gemeinde noch viele, auch nicht nur leibliche, sondern auch geistliche Kinder gezeugt werden, die zum Glauben kommen, die Menschen, die zum Glauben kommen, die im Glauben gegründet und gefördert werden. Und wir danken dir ganz herzlich für das Geschenk der Gemeinde, wo wir einen Ort haben dürfen, wo wir auftanken können, wo wir in Liebe und in Wahrheit miteinander umgehen können. Und das ist so wohltuend, gerade auch in der Welt, in der wir leben, wo doch so manche Ungerechtigkeit herrscht. Und wie gut ist es da, dass du uns mit dem Geschenk der geistlichen Familie beschenkst. Amen.